Letzte Woche hatten wir das Vergnügen, mit Cem Özdemir sprechen zu können, der hier für das Ministerpräsidentenamt kandidiert. Wir hatten auch noch Gespräche mit Gesundheitspolitikern der CDU. Und alle legen uns praktisch diese Kammer in den Schoß und sagen, wir würden das unterstützen, wenn ihr das macht.
Hallo, ihr hört UP-Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Hallo zu einer neuen Folge von UP-Podcast. Selbstverwaltung statt Fremdbestimmung. Darum geht es hier dieses Mal. Michael Austrup von Physio Deutschland und UP-Herausgeber Ralf Buchner sprechen über die Idee einer Physiotherapeutenkammer, frühere gescheiterte Anläufe und warum das Thema heute wichtiger denn je ist. Euch viel Spaß und gute Impulse beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom UP-Podcast. Ich bin Ralf Buchner und heute euer Gastgeber. Und ich freue mich darüber, heute verbunden zu sein mit Michael Austrup, Physiotherapeut in Baden-Württemberg. Hallo, Herr Austrup.
Hallo, Herr Buchner. Herr Austrup, danke für die Einladung.
Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir haben uns bestimmt schon mal irgendwo getroffen, weil Sie schon wie lange im Verband sind?
Oh, jetzt seit 30 Jahren bin ich im Verband, früher ZVK, jetzt Physio Deutschland, und seit mindestens 25 Jahren mache ich auch Vorstandsarbeit und berufspolitische Arbeit im Regionalverband in Baden-Württemberg.
Bingo, da sind Sie genau der richtige Ansprechpartner, denn neulich ist uns aufgefallen, dass in Rheinland-Pfalz ein Interview veröffentlicht worden ist mit Dagmar Schlaubitz, die über die Vorteile einer Verkammerung für noch nicht verkammerte Gesundheitsberufe geschrieben hat. Und das ist der Anlass, weswegen wir uns unterhalten. Und vielleicht zum Hintergrund, ich habe vor 10 Jahren mal sehr viele Artikel geschrieben zu dem Thema, dass man doch eine Kammer aufstellen sollte, und habe ziemliche Nackenschläge dafür bekommen. Und alle Verbände haben gesagt, wir brauchen keiner, wir können das alles so und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, das Thema ist tot. Und dann haben die Pflegeleute ja ihre Kammer zu Grabe getragen und haben in Schleswig-Holstein eine bereits in Gesetzesform gegossene Kammer wieder rückabgewickelt und in Niedersachsen auch. Und deswegen hatte ich gedacht, das Thema Kammer ist für alle Zeiten tot. Und jetzt kommt plötzlich aus dem Off, aus dem Süden, eine Gruppe von interessierten Heilmittelerbringern und sagt, wir wollen eine Kammer haben. Wie kommt es dazu, Herr Austrup?
Also eine kleine Korrektur, Herr Buchner. Ja. Es gab ein kleines gallisches Dorf, eigentlich den größten Berufsverband bei den Physiotherapeuten, der hat immer die Fahne hochgehalten für die Kammer. Wir haben sie nie beerdigt. Wir haben immer in unseren berufspolitischen Zielen formuliert, dass wir uns für die Kammergründung einsetzen. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt auch andere Verbände, die sehen das ganz anders. Die sind gegen die Kammer. Und das Thema war in der Tat, in den unterschiedlichen Regionen wurde es mehr oder weniger gut bespielt. Und für die Zuhörer ist ja wichtig, Kammergründung ist erstmal zunächst Ländersache. Ja. Werden in den Bundesländern gegründet. Das heißt, das Engagement in den Bundesländern ist entscheidend, ob dort eine Kammer gegründet wurde. Und das war auch, wenn man Physio Deutschland betrachtet, durchaus unterschiedlich.
Genau, das habe ich auch so wahrgenommen. Und das, Sie haben völlig recht, Physio Deutschland war immer ein Verband, der sich zumindest wohlwollend damit beschäftigt hat und da offen auch dafür war. Da gab es auch Landesverbände, die wollten das nicht so. Vielleicht können wir mal anfangen, was ist denn eigentlich eine Kammer? Wollen Sie oder soll ich?
Wir können uns ja unterstützen. Ja. Sie sind ja durchaus auch im Thema drin. Das Gute oder was ist der Unterschied einer Berufskammer und eines Berufsverbandes? Das ist ja auch eine Frage, die sich da anschließt. Aber erstmal ist eine Kammer, die Zuhörer kennen, die Ärztekammern, die Apothekenkammern, die Psychotherapeutenkammer und so weiter. Diese Berufe haben eine Kammer und haben damit praktisch es in der Hand, die beruflichen Angelegenheiten ihres Berufs selbst zu regeln. Und das ist erstmal das Wichtige, was man rausstellen muss. Der Staat gibt dem Beruf die Möglichkeit, die Selbstverwaltung auszuüben. Das heißt, den Beruf selbst zu verwalten und damit die Berufsangelegenheiten selber in die Hand zu nehmen. Die rechtliche Konstruktion nennt sich dann, ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Das muss uns jetzt nicht weiter interessieren, aber das Wichtige ist, dass wir dann das erste Mal, auch wenn wir eine Kammer hätten, ein gemeinsames Dach hätten über unseren Beruf, nicht unterschiedliche Verbände, die auch noch unterschiedliche politische Ziele verfolgen, so wie wir es gerade schon gesehen haben, sondern wir hätten ein gemeinsames Dach für die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zunächst im Bundesland und dann später auch im Bund.
Ja, und wir können das mal am konkreten Beispiel machen. Nehmen wir mal das Beispiel, was jetzt vielleicht ganz akut alle so vielleicht im Kopf haben, die Telematikinfrastruktur. Da muss man beim elektronischen Gesundheitsberufsregister in Münster sich anmelden. Warum? Das müssen Ärzte nicht, weil Ärzte haben eine Kammer, dann übernehmen diese Kammer diese Aufgabe. Jetzt haben wir hier kammerlose Organisationen und die müssen es alle beim elektronischen Gesundheitsberufsregister in Münster machen. Das heißt, hier muss der Staat die Aufgabe vornehmen, die sonst die Kammer machen würde. Das kann man auch ausweiten. Die Approbation, die ein Arzt kriegt, damit er tätig werden kann, die erhält er von der Kammer, wenn er zeigen kann, dass er die staatlichen Prüfungen abgelegt hat. Wenn ich Physiotherapeut bin, also Herr Austrup, der hat seine Ausbildung gemacht, hat das alles nachgewiesen, dass er das kann, und dann hat er vom Gesundheitsamt seine Approbation oder seine Berufsurkunde bekommen. Wenn es
Ja.
eine Kammer gäbe, dann würde diese Kammer diese Berufsurkunde ausgeben.
Ja, also das Regierungspräsidium Münster, wo wir es gerade schon hatten, hat tatsächlich mir die Berufsurkunde verliehen vor x Jahren. Und Sie haben vollkommen recht, das wären alles Aufgaben, die die Kammer übernehmen könnte. Ich sage Ihnen noch mal andere Beispiele, die uns und oder ein, zwei, die uns im Moment unter Nägeln brennen. Der Fachkräftemangel ist ja ein Riesenstichwort und der ist natürlich in der Physiotherapie auch eklatant. Und die Zulassung ausländischer Kolleginnen und Kollegen, das übernehmen auch die Regierungspräsidien, die meistens den Sozialministerien in den Ländern unterstellt sind. Und das geht mal schneller, mal weniger schnell. In Baden-Württemberg sind wir schon lange dran, auch im Gespräch mit dem Ministerium, mit den Regierungspräsidien. Da könnte eine Kammer wunderbar helfen und auch diese Zulassung erleichtern, indem sie vielleicht Kenntnisprüfungen übernimmt, die jetzt von den Regierungspräsidien gemacht werden. Das wären alles so Aufgaben, die bei einer Kammer wunderbar aufgehoben werden.
Ja, oder, also ich bin ja als Geschäftsführer einer GmbH auch mit meiner GmbH in einer Kammer, nämlich in der Industrie- und Handelskammer. Auch die sind verkammert und die organisieren sich selbst. Und wenn ich gerne einen neuen Ausbildungsberuf haben möchte, der in mein Profil passt, dann macht meine Kammer das und kann das selbst organisieren und kann das Curriculum selbst festlegen und kann dann anerkannte IHK-anerkannte, also Kammer-anerkannte Ausbildungsgänge machen. Sowas kann man auch machen. Auch das machen die Ärzte durchaus selbst. Diese Facharztgeschichten sind rein kammerbasiert und werden von der Kammer selbst in eigener Hoheit verliehen. Das ist ziemlich cool.
Richtig.
Und das wäre ja cool, wenn Sie das machen könnten. Wenn ich also jetzt zur Physiotherapeutenkammer in Baden-Württemberg gehen könnte und sagen könnte, ich möchte gerne mich als Fachpraxis für Handtherapie beispielsweise benennen. Und dann würde die Kammer sagen, ja, das darf aber nicht jeder machen, sondern da musst du das und das an Voraussetzungen erfüllen. Wenn du das hast, dann darfst du diese Bezeichnung führen.
Richtig. Die Kammer bekommt da hoheitliche Aufgaben übertragen vom Staat und kann es selber regeln. Wir müssen alles über staatliche Institutionen regeln lassen, was dann natürlich bürokratisch oft schwierige Prozesse sind, die langwierig sind und wir nicht so richtig vorankommen. Der Berufsverband oder die Berufsverbände, die in Deutschland existieren, sind, wenn man so will, freiwillige Zusammenschlüsse. Das sind Vereine. Physio Deutschland ist ein Verein, der hat eigene Untervereine, sage ich mal, in den Regionen in Deutschland, in Bayern, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Nordost, der Nordverbund, Mitteldeutschland, alles eigene Vereine, die sich zusammengeschlossen haben zu Physio Deutschland. Und wie gesagt, ein freiwilliger Zusammenschluss, der als Physiotherapeut ist und denkt, ich will Berufspolitik unterstützen. Dieser Verein, der Verband hilft mir. Wir helfen ja bei vielen Dingen, zum Beispiel bei Praxisgründung und so weiter. Da trete ich mal ein. Dann ist das wunderbar. Und das ist ein großer Unterschied zur Kammer, weil die Kammer keine freiwillige Mitgliedschaft ist, sondern in der Berufskammer sind alle Berufsangehörigen zusammengefasst. Die sind da drin.
Und nur wenn man in der Kammer ist, darf man zum Beispiel auch eine Praxis aufmachen und seinen Beruf ausüben. Alle Berufsträger müssen in der Kammer organisiert sein. Denn
Richtig.
sonst kann ja die Kammer keine Regeln durchsetzen. Also wenn ich bei Physio Deutschland Mitglied bin und dann kommt Herr Austrup vorbei und sagt, hey, Buchner, du wirbst hier, das ist nicht sauber, das ist so wie unsere Statuten dann sind, dann sage ich, auch deine Statuten interessieren mich, ich trete hiermit aus und dann kann ich weiter das machen, was ich machen will. Das heißt, Sie haben als Verbandsfunktionär von Physio Deutschland keine Chance, irgendwie für einen einheitlichen Auftritt und für eine korrekte Kommunikation gegenüber den Patienten, das können Sie nicht durchsetzen.
Ja,
Als
ja.
Kammer können Sie das, ne?
Ja, nun würde ich das jetzt nicht gerade an so einem Beispiel aufziehen und mit drohendem Zeigefinger, aber natürlich hat eine Kammer auch gewisse Sanktionsmöglichkeiten den Berufsangehörigen gegenüber. Das stimmt. Aber erstmal hat sie politisch eine ganz andere Macht als ein Berufsverband. Nehmen wir mal die vier wichtigen Berufsverbände in der Physiotherapie. Roundabout 50.000 Mitglieder sind organisiert von, sagen wir mal, 250.000 Physiotherapeuten, die wir in Deutschland haben. Dann sieht man schon, dass das keine ganz kleine, aber auch nicht in der Präsenz Mitglieder sind, die eine Kammer hätte, nicht? Und eins ist auch völlig klar, wenn unsere Vorsitzende von Physio Deutschland, wir vertreten circa 25.000 Physiotherapeuten. Wenn sie als Vorsitzende des Berufsverbandes in Berlin aufschlägt, im Gesundheitsministerium, dann ist das eine andere Größe, als wenn sie, ich sage jetzt mal, als Kammerpräsidentin 250.000 Physiotherapeuten vertritt. Das hat eine politisch eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Macht und damit auch viel mehr Durchsetzungsmöglichkeiten.
Das ist sozusagen die politische Geschichte und ich glaube, Kammern sind gesetzlich verankert. Kann man adressieren im SGB V zum Beispiel und auch in anderen Gesetzeswerken. Da kann man sagen, die Kamera der Physiotherapeuten muss gehört werden, darf mitspielen und so weiter. Verbände kann man nicht ordentlich adressieren. Merkt man ja bei den Versorgungsverträgen, die die Verbände mit der GKV, mit dem GKV-Spitzenverband aushandeln. Da heißt es, die maßgeblichen Verbände und dann muss der GKV-Spitzenverband sagen, wen sieht er dann als maßgeblich an und wen nicht. Also da kann man sehr deutlich erkennen, wie schwach sozusagen der politische Einfluss eines Verbandes ist. Also ich will nicht sagen, dass die Verbände keinen starken Einfluss haben, aber wie legislativ schwach aufgestellt eine Verbandsstruktur ist im Vergleich zu einer gesetzlich vorgegebenen Kammerstruktur.
Ja. Und ist es auch nicht so, das muss man auch nochmal betrachten. Wir haben die Berufsverbände, die vier, die sich vielleicht in den großen Themen einig sind, oft einig sind, aber oft auch nicht einig sind. Dann müssen wir dort erstmal auch viel Diskussionen machen, damit wir uns über bestimmte Ziele einigen. Und wenn man sich jetzt mal die Zeiten anschaut, aktuell im Gesundheitswesen, was da los ist, was auf uns zukommt. Die Finanzen im GKV-System sind jeden Tag zusammen auch mit den Renten in den Nachrichten im Moment. Und das System, das sagt jeder, der sich mit Gesundheitspolitik beschäftigt, wird so oder so sich erneuern müssen, weil es nicht mehr geht. Wir beide, Herr Buchner, gehören zu dieser Generation, Sie nicken, die einfach das Ganze auch demografisch schon an die Grenzen bringt. Denn wenn wir in die Rente gehen und wir sind viele aus den sogenannten Boomer-Generationen, das ist ja alles bekannt. Und glaubt denn jemand, es würde für die Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen immer so weitergehen, wie es jetzt ist? Wir haben viel zu tun, wir haben viel Arbeit, die Praxen sind voll, uns fehlen aber die Leute, die die Arbeit machen können und es gibt eine Vielzahl von Problemen, die da dranhängen und da müssen wir ran. Und ob wir das als Verband schaffen können, das ist schwierig. Ich will Ihnen noch mal ein Stichwort geben. Physiotherapie in Deutschland läuft so, wie sie läuft. Wir haben viel zu tun, aber wir haben trotzdem Überversorgung teilweise. Wir haben auch Unterversorgung in bestimmten Regionen.
Nennt man
Wir haben
insgesamt
Fehlver
Fehlversorgung,
wir
also
haben
falsch verteilt.
Fehlversorgung, weil wir ja auch gar nicht verantwortlich sind für die Therapie, die wir machen, sondern der Physiotherapeut. Ich gehe gleich nach unserem Gespräch wieder in die Praxis. Dann kommt der Patient mit einem Rezept vom Arzt, so wie das seit 40, 50 Jahren der Fall ist. Da steht im schlimmsten Fall was drauf, was ich gar nicht gut finde und denke, was schreibt der denn da jetzt? Aber so läuft Versorgung bei uns. Eine Kammer wäre in der Lage, mal dieses Thema Versorgung, Versorgungsforschung grundlegend anzugehen, dass wir auch mal bessere Daten und Faktenlagen haben, was unseren Beruf betrifft. Wir müssen immer spekulieren, wie viele Physiotherapeuten gibt es denn überhaupt in Baden-Württemberg, in Deutschland? Wo sind die denn? Sind die alle am Bodensee, so wie ich, weil es da schön ist? Oder wo sind die denn? Und das bezieht sich auf ganz Deutschland. Da haben wir große Probleme. Die Kassen fragen uns jetzt schon. SHV ist der Spitzenverband der Heilmittelverbände mit den Ergotherapeuten und Logopäden. Der hat jetzt bereits eine Anfrage bekommen vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit. Der SHV möge mal Stellung nehmen dazu, wo denn Einsparungspotenziale im Heilmittelbereich zu finden seien. Weil es ganz klar ist, es muss gespart werden. Dazu brauchen wir gute Daten und gute Fakten,
Hat
um da
keiner, ja.
gut Antwort zu
Ja.
geben.
Also wenn man ganz klassisch rangehen würde, würde man sagen, wir nehmen die Abrechnungsdaten und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber diese Daten stehen erst 9 Monate später zur Verfügung. Ich glaube, die von 24 sind immer noch nicht veröffentlicht worden. Das ist schwierig in der Tat. Aber das ist sozusagen ja ein Problem erstmal der GKV. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Physio Deutschland, das ist wahrscheinlich erheblicher Aufwand, den Sie leisten müssen, um im SHV vertreten zu sein, in den Untergruppen vertreten zu sein. Sie haben Landesverbände, Sie müssen für Vertragsverhandlungen Dinge machen. Das ist ja ein nicht ganz unerheblicher Aufwand, personell und auch finanziell, richtig?
Ja.
Und das finanzieren Sie mit 25.000 Mitgliedern.
Ja.
Und wir haben ja vorhin festgestellt, dass nur 20.000 der Physiotherapeuten überhaupt organisiert sind. Also das heißt, die 80%, die nicht organisiert sind, die profitieren aber auch von der Arbeit, die sie machen, kostenlos.
Selbstverständlich, genauso ist das. Und ich finde das also höchst unsolidarisch, wenn ich das mal so sagen darf, weil man ja immer wieder hört, wenn es um das Thema Kammer geht, und das hat ja auch in Niedersachsen die Pflegekammer zu Fall gebracht, dieses Thema Pflichtmitgliedschaft. Manche sagen auch Zwangsmitgliedschaft, der Begriff ist ein bisschen irreführend.
Ja.
Also, aber Tatsache ist, in der Kammer ist jeder Berufsangehörige Mitglied und zahlt seinen Kammerbeitrag, den im Übrigen die Kammer selbst festlegt. Und wenn sie einigermaßen klug ist, es natürlich so macht, dass sie ihre Mitglieder nicht überfordert mit dem Kammerbeitrag. Von daher ist dieses Thema, hoi, 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 da kommt ein überbordender Kammerbeitrag noch zusätzlich auf uns zu. Das muss man mal ein bisschen relativieren. Natürlich wird es einen Kammerbeitrag geben, aber jeder kann sich ausrechnen, wenn 250.000 Berufsangehörige einen Kammerbeitrag zahlen, ist das Finanzvolumen ein ganz anderes, als wenn es 25.000 tun.
Vielleicht auch mal, damit einige Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, verstehen, wie es funktioniert. Hier in Kiel zum Beispiel ist es so, dass die Industrie- und Handelskammer, da muss man ja auch, da ist man Pflichtmitglied, man muss, wenn man hier eine Firma aufmacht, muss man in die Industrie- und Handelskammer eintreten. Und dann muss man auch einen Beitrag zahlen, aber nur, hat die so festgelegt, wenn man Gewinn macht. Wenn man keinen Gewinn macht, muss man auch keinen Beitrag zahlen, sondern ist dann da drin und muss nichts dazu beitragen. So kann man sowas auch gestalten und das kann die Kammer eben auch selbst machen. Insofern braucht man keine Angst vor Überforderung zu haben, sondern
Richtig.
wenn man mit dem Beruf Geld verdient, dann kann man davon ein bisschen zahlen, so ähnlich wie das jetzt die Verbandsbeiträge sind. Und wenn man arbeitslos ist oder wenn man Minus macht mit einer Praxis oder sowas, dann kann man das so organisieren, dass man nichts zahlen muss. Kein Problem.
Richtig. Die Kammer wird von den Berufsangehörigen gegründet, gestellt und sie regelt alles selbst. Ich finde das erstmal eine urdemokratische Idee. Das wichtigste Gremium wird sicherlich sein, so wie in Verbänden auch, die Delegiertenversammlung. Und dort werden diese Dinge vorbereitet und entschieden. Zum Beispiel, wie hoch ist denn der Kammerbeitrag? Alle zusammen müssen das entscheiden. Oder so Modelle, wie Sie es gerade gesagt haben, da sind ja viele Varianten möglich. Aber aufhören müssen wir mit diesem Vorurteil, das wird die Berufsgruppe komplett überfordern und niemand kann diesen Kammerbeitrag zahlen. Das ist Blödsinn und der wird sicherlich auch geringer sein als zum Beispiel ein Beitrag für den Berufsverband.
Ja, also wir können ja auch mal ganz kurz gucken, außer der Pflege, die leider strukturell nicht in der Lage war, sich da aufzuraffen. Ich kenne viele Leute, die in Kammern sind, die zwar über die Kammern meckern, man meckert immer über das, was man da drin ist. Ich meckere auch über die IHK, aber ich bin heilfroh, dass es die IHK gibt, weil ich nicht möchte, dass Politiker, die nicht wissen, worum es geht, für mich entscheiden. Ich möchte lieber selbst entscheiden, möchte Einfluss nehmen können. Und das möchte ich auch, wenn ich Physiotherapeut bin. Ich möchte gern, dass Physiotherapeuten mir meine Berufsurkunde geben. Ich möchte gern, dass Physiotherapeuten festlegen, welche Fortbildungen sinnvoll sind und nicht sinnvoll sind. Ich möchte gern, dass Physiotherapeuten meine Berechtigungen ausgeben. Und ich finde das auch eine, das wundert mich. Ich wäre auch total stolz, wenn ich eine Kammer hätte, in der ich als Therapeut sozusagen mit meinen Kollegen meinen Beruf selbst gestalten kann und nicht mehr darauf angewiesen bin, dass das BMG aus dem Quark kommt mit irgendwelchen Sachen, sondern dass ich selbst Einfluss nehmen kann. Und das wundert mich so, dass wenig Therapeuten das gut finden. Manchmal denke ich, vielleicht scheuen die Kolleginnen und Kollegen ja auch die Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu verwalten. Vielleicht wollen die das gar nicht.
Ja, also das ist ein Wunderpunkt. Ich verfolge das Thema jetzt schon viele Jahre und ich kann mich gut an die Zeit erinnern, wo in Ihrer Zeit im Unternehmen Praxis die ersten Artikel auch zur Kammer geschrieben worden. Das Thema, wir haben es wirklich schon 10, 15 Jahre auf dem Schirm, aber es ist schwierig in der Umsetzung. Es gibt Regionen, die sind schon weiter, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die Frau Schlaubitz, die haben es in jedem Gespräch. Wir sind im Moment in Baden-Württemberg in der Vorwahlkampfzeit und wir nehmen es in jedes Politikergespräch. Letzte Woche hatten wir das Vergnügen, mit Cem Özdemir sprechen zu können, der hier für das Ministerpräsidentenamt kandidiert. Wir hatten auch noch Gespräche mit Gesundheitspolitikern der CDU und alle legen uns praktisch diese Kammer in den Schoß und sagen, wir würden das unterstützen, wenn ihr das macht. Politisch wäre es vielleicht mal interessant, Sie hätten gar nicht das Gespräch jetzt mit mir geführt, sondern mit einem Verbandsvertreter, die genau konträr argumentieren. Und man würde mal hören, was haben die eigentlich dagegen? Ich habe da so meine Vermutungen. Politisch ist es für mich der richtige Weg, schon immer. Und dass wir uns da so schwer tun, ja, ich habe keine befriedigende Antwort darauf, kann
Ach,
Ihnen
da würden
sagen.
mir auch schon Sachen einfallen, die vielleicht aber nicht für die Öffentlichkeit, also ich glaube, dass
Ja,
wir uns
ja,
relativ schnell einig werden würden, was das
ja.
Problem ist. Und natürlich menschelt es an vielen Ecken und Enden. Das haben wir auch in der Politik. Wenn da jemand sitzt, der mit seinem Job eigentlich ganz glücklich ist, dann wird es nicht derjenige sein, der Veränderungen herbeifügt. Und eine
Richtig.
Kammer würde natürlich substanziell was ändern und keiner will den Anstoß geben. Aber ich möchte nur mal darauf aufmerksam machen, dass die Pflege jetzt sozusagen, nachdem sie es nicht geschafft hat, sich bundesweit zu verkammern und dann eine Bundeskammer gründen zu können. Jetzt sind die vom Gesetzgeber aufgefordert worden und auch mit Geld ausgestattet worden, eine bundespolitische, ja, einen bundespolitischen Overhead zu machen. Da haben sie einen Pflegerat, der ist sozusagen von der Politik installiert worden, weil die Politik sagt, wir brauchen unbedingt einen zentralen Ansprechpartner. Und dann finanzieren wir eben die Gründung hier eines Büros in Berlin und sorgen dafür, dass es läuft. Wenn ihr, Hauptsache, ihr organisiert euch irgendwie. Wir brauchen Ansprechpartner. Übrigens, Sachverständigenrat Gesundheitswesen hat es auch mehrfach geschrieben und hat gesagt, Leute, warum verkammern wir diese Berufe nicht? Dann können wir sie viel besser einbauen in den politischen Dialog.
Ja, wenn man das Thema politisch vorbereiten will, dann darf man aus meiner Sicht auf keinen Fall den Fehler machen, dass man zu früh losrennt, weil es ganz wichtig ist, dass man eine Akzeptanz innerhalb der Berufsgruppe schafft. Wenn die eben mehrheitlich nicht dafür ist, dann wird es in der Umsetzung schwierig. Und man muss auch wissen, man hat mächtige Gegner. Auch in Baden-Württemberg war die Pflegekammer kurz vor dem Start. Und die hatten alles wunderbar vorbereitet. Wir haben uns dann mit den Protagonisten auch immer wieder ausgetauscht und gesagt, ist ja klasse, wie ihr das macht und wie das läuft. Weil ich natürlich gedacht habe, wenn die Pflegekammer in Baden-Württemberg kommt, dann können wir uns so ein bisschen in das Fahrwasser begeben und dann werden vielleicht bei uns die Prozesse auch schneller laufen. Und dann waren alle vollkommen überrascht, dass kurz vor Toreschluss. Den politischen Prozess müsste man kurz beschreiben, aber
Klar.
das Land Baden-Württemberg hat Geld zur Verfügung gestellt, nicht unbeträchtliche Summe. Da ging es erstmal darum, ein sogenanntes Quorum zu erheben, also die Berufsangehörigen zu erfassen. Das ist in der Pflege gar nicht so leicht, weil es da viele Teilzeit- und unterschiedliche Arbeitsmodelle gibt, die zu erfassen. Und dann sie zu befragen, ob sie die Pflegekammer wollen, offiziell. Und das hat immer geklappt. Man musste ein bestimmtes Quorum erreichen. Ich meine, glaube 67% der Berufsangehörigen. Und kurz vor Schluss kamen noch mal eine ganze Menge Einwände gegen die Kammer, die dem Gesundheitsminister Lucha, der es jetzt noch ist, bis zu den Wahlen im März, dann dazu veranlasst haben, das Projekt erstmal abzublasen. Und hinterher stellte sich raus, es kam mächtiger Gegenwind auch von Verdi, von der Gewerkschaft. Man kann sich da muss ich jetzt nicht mit hinterm Berg halten, weil es
Nö,
so politisch so ist,
ja.
weil Verdi auch natürlich eigene Interessen verfolgt und vielleicht befürchtet hat, dass wenn es eine Pflegekammer gibt, die Leute alle aus der Gewerkschaft austreten, was man gar nicht weiß, ob das tatsächlich so wäre. Aber die Kammer in Baden-Württemberg, die Pflegekammer ist nicht zustande gekommen und wir haben erstmal damit auch so einen kleinen Dämpfer erlitten.
Auch die Arbeitgeberverbände in der Pflege haben massiv dagegen geschossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sowohl die Arbeitgeber als auch als die Arbeitnehmervertretungen waren dagegen, dass die Pflegeleute sich emanzipieren. Und das würden sie ja. Wenn ein Berufsstand verkammert wird, dann emanzipieren sich und professionalisieren sich die jeweiligen Berufsträger. Und das sollte verhindert werden. Die Arbeitgeberverbände hatten Angst, dass dann die besser organisiert sind, was und mehr Geld haben wollten. Und die Verdi hatte Angst, dass sie die nicht mehr vertreten dürfen, sondern die sich selbst vertreten. Das
Ja.
finde ich auch völlig okay. Das kann man auch machen. Aber das ist natürlich sehr kurzsichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege den Leuten auf den Leim gegangen sind und sich haben verdummt verkaufen lassen und sozusagen ihre eigenen Rechte nicht genutzt haben, die ihnen von der Politik ja auf dem Silbertablett angeboten worden sind. Denn das habe ich
Ja.
auch wahrgenommen in ganz vielen Bundesländern. Die Politik sagt, wenn ihr Berufsleute das wollt, dann kriegt ihr eine Kammer. Haben wir überhaupt keinen Stress mit. Wir sind ja froh, wenn wir uns darum nicht kümmern müssen.
Ja.
Und dann zucken, und das glaubt irgendwie keiner. Und alle denken,
Ja.
Angst vor der Verantwortung.
Wir haben ein ganz gutes Beispiel, wie es toll laufen kann. Zitiere ich gerne, habe ich immer vor Augen. Das sind die Psychotherapeuten.
Ja.
Die haben eine Kammer gegründet, so ungefähr so zur Jahrtausendwende. Und die waren ja vorher auch in der Delegation. Man durfte nur eine psychotherapeutische Behandlung erfahren, wenn man eine ärztliche Überweisung hatte. Also schon ein bisschen vergleichbar mit uns. Wo sie uns immer schon voraus waren, das ist, dass sie ein akademisierter Beruf waren. Das sind wir nur zum Teil, aber sie wissen auch, dass wir von Physio Deutschland das schon lange fordern. Unser Berufsgesetz liegt jetzt seit 7 Jahren im BMG, muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen. Das wäre wenn wir eine Kammer hätten, wäre das undenkbar, aus meiner Sicht jedenfalls.
Klar.
Aber so lange liegt es da und die Psychotherapeuten haben erst in den Ländern auch ihre Kammern gegründet und haben dann sich zu einer Bundespsychotherapeutenkammer zusammengeschlossen. Sie sind damit aus der ärztlichen Delegation rausgefallen. Man kann jetzt direkt zum Psychotherapeuten gehen und eine bestimmte Anzahl Anwendungen dort bekommen. Und sie haben einen Sitz im GBA, im gemeinsamen Bundesausschuss bekommen. Und sie sind insgesamt als Berufsgruppe deutlich, deutlich emanzipierter und politisch kräftiger aus der ganzen Geschichte hervorgegangen. Und wenn man die heute fragt, die Psychotherapeuten, da würde niemand sagen, die Kammer ist uns zum Schaden gewesen, sondern die finden das toll.
Oh, war toll, weiß ich gar nicht, aber Sie wissen, dass Sie die brauchen. Ich
Oder,
glaube nicht, dass man
ja.
jemanden finden wird, der sagt, Organisation und Pflichtmitgliedschaft ist toll, aber alle sagen, ja, wir brauchen das, das muss sein. Wir nehmen die negativen, aus unserer Sicht negativen Seiten in Kauf, weil es sich lohnt für das Gesamtziel. Und das Gesamtziel scheint mir in der Physiotherapie manchmal aus den Augen verloren gegangen zu sein. Aber vielleicht können wir ja genau darüber reden. Wenn der Direktzugang kommen würde, müsste da nicht zwangsläufig auch eine Kammer kommen? Sonst kann man ja gar keine Qualitätssicherung betreiben. Wie soll der Direktzugang qualitätsgesichert werden? Also, dass Patienten sich beschweren können und so weiter und so fort, muss ja irgendwie organisatorisch aufgehängt werden, wenn es keine Kammer gibt. Also geht Direktzugang ohne Kammer?
Aus meiner Sicht nur schwerlich. Also ich will jetzt nicht sagen, wir dürfen den erst machen, wenn wir die Kammer haben, weil ich weiß mittlerweile durch die jahrelange politische Arbeit, wie schwerfällig das sein kann. Aber natürlich im Moment diskutieren wir, wenn über Direktzugang, darum, wie ist die Qualifikation des Therapeuten, wenn er im Direktzugang arbeiten will. Das ist unser Zugang. Und dann wollen wir natürlich als Physio Deutschland möglichst hohe Qualität für den Therapeuten, wenn er im Direktzugang arbeitet. Aber im Grunde genommen haben Sie vollkommen recht. Die Kammer könnte Qualitätsstandards setzen und auch diese überwachen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Was leistet denn Physiotherapie? Die Patienten haben doch ein Anrecht auf Standards in der Behandlung, auf Qualität in der Behandlung. Das müssen wir doch deutlich machen. Auch da sind Berufsverbände ambitioniert und engagiert, aber oft auch einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und der Manpower überfordert, das bundesweit zu machen. Aber es ist doch ganz wichtig, dass wir die Akzeptanz unseres Berufes offensiv draußen vertreten und die Öffentlichkeit, also insbesondere die Patienten, davon überzeugen, was wir leisten können.
Vielleicht als Anekdote, die das mal bemalt, als Bild darstellt, wenn man zu Abgeordneten in Berlin geht, das mache ich ja auch öfter mal, und die kriegen dann mit, ich will über Heilmitteltherapie reden, und sagen die, ja, sag ich was, es gibt so viele Verbände, da sage ich, das ist doch gut. Nee, immer wenn einer reinkommt, erzählt er mir, dass der vorher da war, doof war. Die sind sich ja nicht mal einig, diese Verbände. Die wollen immer noch, die schimpfen immer noch auf ihre Kolleginnen und Kollegen. Das ist für uns unheimlich schwer, weil wir gar nicht beurteilen können, was ist eigentlich dahinter und was stimmt nicht. Wir sind komplett überfordert. Bleib mir bloß weg mit Heilmittelerbringern, das nervt. Dann habe ich so gedacht, ja, das kann ich verstehen, das geht mir auch so. Also das ist echt schwierig und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Politik gar nicht amüsiert ist und sich freuen würde. Und deswegen wäre mein Tipp, wer Direktzugang haben will, der sollte unbedingt auch eine Kammer gründen, weil ich glaube, wenn es eine Kammer gäbe, dann wäre die Durchsetzung eines flächendeckenden Direktzugangs für die Heilmittelerbringer viel einfacher umzusetzen, auch für die Politiker, als das jetzt in so einem luftleeren Raum ist. Denn die Politiker, die jetzt mit Physiotherapeuten über Direktzugang diskutieren, die ahnen noch gar nicht, dass sie das dann irgendwann organisieren müssen. Und dann scheitert das womöglich nachher daran, dass man das nicht organisiert bekommt, was natürlich fatal wäre. Insofern glaube ich, dass eine Kammer auch ein richtiger Schritt ist in Richtung Direktzugang. Wer Direktzugang haben will, sollte unbedingt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sich daran beteiligen, an den Initiativen für Kammern. Die Rheinland-Pfalzer haben so eine Umfrage gemacht, ne? So ein Fragebogen, den man ausfüllen kann. Wenn man auf die Seite von Physio Deutschland in Rheinland-Pfalz geht, dann kann man da was machen. Kann man sich auch bei Ihnen melden und sagen, hier, ich will mitmachen?
Wir haben ja schon ganz lange eine gemeinsame Website, physiotherapeutenkammer.de, mit so einem, wir haben das mal Kammerromaten genannt, wo wir einfach auch die Mitglieder auffordern, mal auszufüllen, wie sie dazu stehen zur Kammer. Und das wird auch immer wieder ausgewertet, das macht die Kollegin Schlaubitz. Und da haben wir schon hohe Zustimmung. Aber wir haben eben auch viele, die nicht organisiert sind. Wir haben ja die Zahlen eben gehört. Da wissen wir nicht genau, wie die drauf sind, was sie dazu denken. Aber wir müssen an das Thema ran. Wir haben, wie gesagt, in Baden-Württemberg unsere Politiker vorbereitet, jetzt vor den Wahlen. Wir bringen immer unsere Forderung der Kammer ins Spiel und wir werden sie nach den Wahlen darauf ansprechen und sagen, damals haben sie gesagt, jetzt sind wir hier und wir wollen mit ihnen darüber reden, wie man ein Gesetzgebungsverfahren im Landesparlament auf den Weg bringen kann, was eine Kammergründung ermöglicht. Und wir haben sogar im besten Falle in unserem Koffer eine hohe Zustimmungsrate unserer Kolleginnen und Kollegen.
Ich glaube, dass die Politik aber das geringste Problem ist. Ich glaube, die eigenen Kolleginnen und Kollegen sind die größere Hürde, ne?
Das sehe ich auch so.
Ja. Also, was würden Sie jetzt den Kolleginnen und Kollegen mitgeben, die dem Thema noch skeptisch gegenüberstehen? Woran werden die merken, da in 5 Jahren, dass es sich das gelohnt hat, für eine Kammer zu sein?
Ich glaube, wenn wir sie hätten, die Kammer, dann hätten wir dieses Thema Fachkräftemangel, ich habe es eben schon mal angesprochen, viel unbürokratischer und schneller schon erledigt. Wir hätten diesen Wildwuchs im Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich, haben wir noch gar nicht angesprochen. Da hat eine Kammer viel Einfluss, mal vernünftig zu regeln, was brauchen eigentlich unsere Kolleginnen an Fortbildung. Und dann können wir Angebote machen, die qualitätsgesichert sind und nicht jeder muss sich auf einem Riesenmarkt orientieren und landet vielleicht da, wo er gar nicht hin wollte. Das sind alles wichtige Beispiele. Wir hätten mehr Studienplätze im Land. Da müssen wir dringend auch was tun. Klar, Ausbildung ist Länderhoheit. Wir kämpfen dafür, dass wir möglichst viele Studienplätze für Physiotherapeuten bekommen. Auch das ist wichtig. Wir hätten eine bessere Datenbasis, wir könnten besser die Versorgung organisieren. Das sind alles große Vorteile, die vielleicht ein bisschen sich groß anhören, aber ich glaube, runtergebrochen auf die einzelne Praxis, sich dort natürlich auch relativ schnell auswirken. Denn wenn wir es schaffen, die Professionalität unseres Berufes zu steigern, und das müssen wir dringend tun, aus meiner Sicht, dann kommt das natürlich auch letzten Endes bei jedem Einzelnen an.
Und man muss nichts weiter machen als dafür sein. Das ist alles. Der Rest kommt von selbst. Wenn alle Therapeuten dafür sind, dann holt die Politik Geld aus dem Topf, um den Staat zu finanzieren. Dann gibt die Politik die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die man braucht. Überhaupt kein Problem. Das machen die alle. Sind alle bereit, in jedem einzelnen Bundesland. Der einzige Punkt, der fehlt, ist Zustimmung aller, möglichst aller Physiotherapeuten in diesem Fall.
Ja. Von daher ist ja so ein Format wunderbar, das Thema mal wieder ein bisschen weiter nach vorne zu rücken. Da sind wir auch dran von Physio Deutschland. Politisch weist alles in die Kammerrichtung. Und trotzdem tun wir uns so schwer, das umzusetzen in der eigenen Kollegenschaft, obwohl alle Parameter darauf hinweisen. Das ist schwer verständlich.
Ich gehe jede Wette ein. Wir beide werden noch erleben, dass es sowas gibt. Herr Austrup, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu reden. Und vielen Dank an unsere Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Wer bis hierhin durchgehalten hat, der meldet sich gleich in Baden-Württemberg, bei Physio Deutschland und sagt, ich will mitspielen.
Vielen Dank an Sie.
Danke.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.